So, guten Morgen auch von mir. Rechts, rechts. Ich habe ein Thema gesucht, von dem ich glaube, dass es einigen von uns daran mangelt. Und zwar geht es um Gnade. Also Mangel nicht im Sinne, dass Gott nicht genug davon für uns hätte, sondern mehr, dass wir sie nicht so empfinden. Es geht los in Epheser Kapitel 2. Epheser 2, Vers 8. Und noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott sich mit irgendetwas groß tun könnte. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus dazu erschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Durch Gnade seid ihr gerettet. Eine der Kernaussagen des Christentums. Fragt man sich so ein bisschen, warum? Warum muss ich denn gerettet sein? Ich entsinne mich, als ich Teenager war, kamen halt Leute aus der Kirche oder auch aus freien Gemeinden und meinten, also Dirk, pass auf, du hast ein echtes Problem, du bist voller Sünde und deshalb hast du keine Beziehung zu Gott. Das ist dein Problem, aber wir haben eine Lösung. Wo ich immer so dachte, vielen Dank, freut mich, aber ich sehe das jetzt nicht als mein Problem, aber danke für die Lösung. Das erinnert mich an meine Lehrer, die haben auch immer Lösungen, die helfen uns bei Dingen, Dinge zu lösen, die gar nicht unser Problem zu sein scheinen. So habe ich es damals empfunden. Das Problem ist, Gott sieht das ein bisschen anders. Und Gott hat das Weltall geschaffen, den Urknall, was auch immer man dazu glauben will. Und Gott ist perfekt. Gott ist makellos. Mir schwebt mir so ein Bild von so einer Chip-Produktion vor, wo man diese riesigen Platten sieht, Waver, wo alles staubfrei sein muss. Gott ist perfekt, Gott ist makellos. Und wie halt nicht, es gibt ein Buch, den ersten Brief im Neuen Testament, Römer, der behandelt das Thema Gnade gut 10 Kapitel lang. Ungefähr 11. Und das Thema Gnade beginnt Paulus dann mit einer Erklärung von dem, was Sünde ist. Und für mich ist so, naja, Sünde, also Mord, Totschlag, Betrug, vielleicht Drogenkonsum oder sowas in der Richtung. Jetzt weiß ich schon, in der Bibel geht das Konzept viel weiter. Sünde setzt viel tiefer an, nämlich bei dem, was unter dem Herzen steckt, was unsere Motivationen sind. Und da sagt Gott, es geht mehr um Dinge wie Hader, Neid, oder Zank. Dann denke ich so, Hader, ja, so bin ich dann schon eher. Oder Stolz im Sinne von Überheblichkeit. Dann denke ich so, wenn ich was besser weiß, fällt es mir vielleicht doch schwer zu sagen, akzeptiere mal, wie der andere das sieht. Dann kommt eher Stolz hoch und ich sage so, ich gucke mich da aus Gottes Perspektive an. Gott sagt, das, liebe Freunde, das ist der Maßstab. Nicht so, wie ihr euch das überlegt habt, weil unsere Kultur sagt sich gerne, wir sind die Guten. Und wir leisten uns die Medien, die uns bestätigen, wir sind die Guten. Und wir heben halt das zum Maßstab, was wir gerne machen. Das, was wir eigentlich ganz okay finden, das ist dann halt auch okay. Auch wenn Gott sagt, dass es halt nicht okay ist. Und auch wenn wir wissen, dass es Beziehungen zerstört, Dinge wie Eifersucht, Neid und Bitterkeit. Gott also ist perfekt und er sagt, das trennt uns von Gott. Und um da rauszukommen, brauchen wir Gnade. Es gibt keinen Weg, da aus eigener Kraft rauszukommen. Und das Problem in unserer Gesellschaft, wir sind so darauf getrimmt. Von Geburt an, sobald wir sprechen und verstehen können, Leistung, Leistung, Leistung. Wir müssen Sachen richtig machen. Als Kind lernt man natürlich, du musst sprechen lernen. Man kann das ja noch nicht, dann lachen die Eltern, finden das süß. Man lernt das dann. Man lernt, ich muss mich anstrengen, anstrengen, anstrengen. Man hat Sport zu machen, man hat halt Lesen, anstrengen, anstrengen, anstrengen. Man wird halt immer dazu erzogen, es geht zwar nicht um Leistung im Leben, aber schön, dass du das gut gemacht hast, schön, dass du dies gemacht hast, nicht schön, dass du jenes halt nicht hinbekommen hast. So sind wir getrimmt, von klein auf. Das hat durchaus seine Vorzüge, so sind wir aber getrimmt und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das aus? Auf unsere Art, Gott zu sehen, auf unsere Art, unsere Beziehung zu Gott zu empfinden. Pflicht, 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 Pflicht. Und wir als Christen haben natürlich dann so ein paar Dinge, von denen wir wissen, die sind gut für uns. Die sollten wir auch machen. Wir sollten jeden Tag unsere Bibel lesen, dann spricht Gott zu uns. Wir sollten beten, dann sprechen wir mit Gott. Wir sollten Gemeinschaft pflegen mit Geschwistern. Das baut uns auf, das baut die anderen auf. Beziehungen machen ja uns Menschen geradeaus. Wir sollten zum Gottesdienst kommen, wir sollten uns Zehnten geben, wir sollten. Und all dies sind total gute Sachen und kommen ja auch aus Gottes Wort. Und dann fangen wir an, die Dinge zu verdrehen. Nicht vom Kopf her, dafür sind wir alle klug genug zu wissen, nein, wir sind aus Gnade gerettet. Aber in uns drin, für viele von uns zumindest, ist das Empfinden schnell ein anderes. Ja, ich bin zwar aus Gnade gerettet, aber ich muss das und das und das tun. Und wenn ich das nicht tue, was ist dann eigentlich? Ja, dann also, bin zwar eigentlich aus Gnade gerettet, aber wenn ich das nicht tue, dann wird wahrscheinlich mein Herz hart und dann falle ich irgendwann von Gott ab. Das ist dann meistens so ein ganz sanftes Abdriften, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen weiter weg. Und die Bibel spricht häufig darüber, dass man von Gott abfallen kann. An vielen, vielen Stellen. Und es ist selten so, dass man total abrupt weggeht. Es liegt auch nie daran, dass Gott nicht genug Gnade oder Liebe für uns hätte oder sich Gott nicht für uns interessierte, sondern unser Herz wird hart, wir gehen weg. Und wer lange hier ist, hat viele Leute gehen sehen. Und wenn man sie dann Jahre oder Jahrzehnte später trifft, merkt man, es ist viel Bitterkeit da, sie wollen sich nicht mehr mit Gott beschäftigen, sie interessieren sich auch nicht mehr für die geistliche Welt. Wenn du länger bist, geht es dir vielleicht wie mir, dann tut es weh. An diese Leute zu denken und zu sagen, das waren so tolle Leute, wenn man sie dann sieht, denkt man so, wow, viel Bitterkeit entstanden, so viel Enttäuschung entstanden, das, was mal da war, davon ist vieles verschütt gegangen. Aber wir sind darauf getrimmt, immer so zu denken, ja, ich muss leisten, ich muss machen. Und der Kopf sagt uns, ja, in der Bibel steht ja, ich bin aus Gnade gerettet. Ich bin daraus gerettet. Damit haben die meisten von uns auch nicht so sehr das Problem. Okay, früher kannte ich Gott nicht, da habe ich gesündigt, da habe ich all diese Dinge gemacht, die hier in Römer 1 stehen, in Galater 5 stehen und wo die ganzen anderen Sündenlisten so sind. Da bin ich aus Gnade gerettet worden, ich habe angefangen an Gott zu glauben, ich habe mich taufen lassen, das war super. Aber dann, was ist danach? Ich mache alle möglichen Sachen, ich unterlasse alle möglichen Sachen, ich merke, wie mein Stolz wieder hochkommt und ich es dann doch lieber manchmal vielleicht besser weiß oder lieblos bin zu meiner Frau, wo ich merke, oh, da gibt es jetzt ein unangenehmes Gespräch, das ich führen müsste. Ah, das hasse ich. Das schiebe ich lieber mal auf. Das verletzt natürlich meine Frau und unsere Ehebeziehung. Es gibt diese Dinge, wo ich weiß, sind nicht richtig, aber ich schiebe sie dann lieber auf und ich sage mir, eigentlich bin ich ein ganz guter Typ. Also nicht vom Kopf, aber unterbewusst halt schon, ich bin noch so gut bürgerlich. Ich betrüge nicht bei der Steuer, ich bringe keine Leute um und pipapo. Gottes Maßstab ist ein anderer und plötzlich ist das Gefühl, ich muss doch dies tun, ich muss doch. Und weg ist diese Beziehung zu Gott, wo es heißt, Dirk, du bist nicht gerettet, weil du dies, das und jenes tust. Und ob du gerettet bleibst oder nicht, hängt nicht daran, ob du dies, das und jenes tust. Jetzt kommen wir aus der Leistungskultur. Wir müssen leisten, leisten, leisten. Wer was leistet, ist was. All die großen Vorbilder, die man im Fernsehen präsentiert bekommt, ja, die sind irgendwie erfolgreich. Sozialer Status hängt an Geld, Bildung und dem Job, den man ausübt. Und alles drei, zumindest Bildung und Job, hat viel mit Arbeit zu tun, die man investieren musste, um sich zu entwickeln. Tief drin, im Unterbewusstsein von vielen von uns, ist das die Art, wie wir auch über uns selbst denken, wie wir über andere denken, denn so sind wir konditioniert und damit auch, wie wir unsere Beziehung zu Gott empfinden. Jetzt gab es Kulturen vor uns, die waren nicht ganz so leistungsgetrieben, weil es zum Beispiel stark in der Landwirtschaft tätig war. Und ich habe, da wo ich aufgewachsen bin, war vor meinem Fenster ein gigantisches Feld. Also gigantische deutsche Verhältnisse, ne? Etliche hundert Meter lang, ungefähr einen Kilometer breit, also viele, viele Hektar groß. Und jeden Tag beim Schulaufgaben machen, ich bin zu weit weg, jeden Tag beim Schulaufgaben machen, konnte ich halt sehen, wie so ein Traktor dahin fährt und wieder zurück. Und wieder hin und wieder zurück, 2 Tage lang. Hat er gepflügt, kam er wieder, 2 Tage lang nochmal eggen und dann nimmt man säen. Man dachte, ich soll das ganze Jahr machen, das wird einmal im Jahr ernten. Also schon als Kind, in den Jahren, wo die Ernte eng ist, das ist schon finster. Und das ist ein Berufsstand, denen ist klar, es hängt nicht nur an unserer Arbeit, da braucht es noch mehr. Das Wetter muss gut genug sein. Gut, wenn der Boden nicht gut genug ist, kann man ja düngen. Aber wenn das Wetter nicht gut genug ist oder wenn da aus den Insektenplage kommt, dann schaut es schlecht aus. Ich bin kürzlich mit einem Bruder so durch die Gegend gelaufen, wir waren noch beten und irgendwie, wir laufen durch so ein Getreidefeld. Er so, ja, sieht schön aus hier. Und ich so, ganz schön niedrig das ganze Zeug. Das wird eine miese Ernte und für die, die davon leben müssen, nicht schön. Also es gab Kulturen, denen war das total präsent. Tag für Tag wussten die, ich kann es nicht kontrollieren, ob das, was ich hier an Arbeit reingesteckt habe, auch so zu den Früchten führt, die ich mir erwarte und die ich brauche. Und auch in den Kulturen, im Römischen Reich war es ja zum Beispiel, sondern auch in den Kulturen gibt es sehr viele Menschen, die genau dasselbe Problem hatten, wie so viele von uns in diesem Bereich, ich auch. Diese Verbindung, wow, emotional, wie hängt das Gnade mit dem zusammen, was ich auch vielleicht irgendwie tun sollte oder nicht? Die Römer waren so, die Galater waren so, die Epheser waren so. Und gerade bei den Römern ist es leicht kurios, wenn man sich überlegt. Das Römische Reich war ein Riesenimperium. Zu seiner Zeit neben China das größte auf der Welt, größer als das, was man bisher kannte. Und im Römischen Reich wurden überall massenweise Steuern eingetrieben. Und diese Steuern flossen zu ganz großen Teil nach Rom. Da wohnten über 1 Million Leute. Die Kaiser mussten zusehen, dass die Leute auf sie gut zu sprechen waren. Und dafür brauchte man zwei Dinge, Brot und Spiele. Heißt, gratis Essen und gratis Unterhaltung. Erinnert so ein bisschen an heute, ganz viele Sozialleistungen. Brot und Spiele hat wahnsinnig Geld gekostet, wurde finanziert, indem man dem ganzen Imperium Geld aufgetrieben hat. Eigentlich sind die Einwohner der Stadt Rom die gewesen, die am allermeisten hätten verstehen müssen, wir kriegen ja Geld geschenkt, einfach nur, weil wir in Rom wohnen. Die außerhalb Roms wohnen, die zahlen Steuern, wir wohnen in Rom. Da haben wir jetzt nicht verdient, da haben wir irgendwie, wir sind hier geboren, ne? Wir wohnen in Rom und deshalb werden wir verwirrt. Deshalb kriegen wir gratis Essen, andere schuften, wir kriegen es gratis. Wir kriegen gratis Unterhalt und die anderen nicht. Eigentlich sind die Leute in Rom, also der Stadt Rom, an die dieser Brief geschrieben wurde, eigentlich sind das genau die, die keine Schwierigkeiten hätten haben sollen, das zu verstehen, aber auch denen viel schwer. Soll heißen, es ist ziemlich menschlich, dass wir damit Probleme haben. Eine andere Gruppe, denen das schwerfällt, waren die Christen in Galatien. Also gehen wir mal zu Galater Kapitel 3. Wo haben wir denn? Galater 3, 6, 5. Und zwar ab Vers 1. Da. Ach, ihr unverständigen Galater. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschrift des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Auf Hochdeutsch seid ihr eigentlich so blöd. Und ich finde, das ist so eine der total passenden Stellen hier. Ihr seid gerettet worden, weil ihr eine Beziehung zu Gott hattet, weil ihr den Glauben an Gott hattet, das Vertrauen zu Gott hattet, zu sagen, ich möchte eine Beziehung zu dir, ich habe da keinen Zugang, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade. Ich kann das nie erreichen. Das wäre, als würde ich über den Grand Canyon springen wollen, um Gott zu erreichen. Es geht nicht. Also ich würde vielleicht 3 Meter weit kommen, Olli ist ein guter Sportler, der käme wahrscheinlich 7 Meter weit, aber es geht überhaupt nicht. Wir sind aus Gnade gerettet. Und das haben die Galater auch verstanden, das haben die auch alles gemacht, waren total begeistert. Und dann kam so, ja, wir sollten doch dies und jenes tun und sie waren ein bisschen gesetzlich. Und der jüdische Teil der Gemeinde hat gesagt, wir müssen das Gesetz hier einhalten, das ist ja schließlich Gott, ne? Wir müssen das alles einhalten. Und Paulus sagt ihnen, sag mal, geht's noch? Ihr seid so gerettet worden, wie sich Gott das vorgestellt hat, aus Gnade. Ihr müsst hier nichts für leisten. Auch das, was ihr machen könnt, wenn euch noch so anstrengt, das reicht halt nicht. Deshalb schenkt es euch auch Gott. Und dann sagt er, jetzt habt ihr auch so angefangen, genau richtig, ihr habt akzeptiert, hey, ich brauche das als Geschenk von Gott und der liebt mich so, der schenkt mir das auch, das ist toll. Und wenn ich umkehre Christ werde, Gott schenkt mir das, das ist toll. Und dann kommen sie an den Punkt, wo sie halt sagen, ja, aber um gerettet zu werden, da muss ich doch und doch das machen, ich muss mich doch an das Gesetz halten. Und er sagt, sag mal, was ist denn los mit euch? Wer hat euch hier, eine andere Übersetzung ist verhext? Wollt ihr jetzt wirklich probieren, aus eigener Anstrengung gerettet zu bleiben? Also ich muss das und das tun, damit ich gerettet bleibe, damit mich Gott weiterliebt. So bin ich doch konditioniert. Das ging auch den Galatern so. Und hier diese Stelle, Galater 1, habt ihr nicht verstanden, es hat gar keinen Sinn, dass ihr euch anstrengt, um gerettet zu werden, um gerettet zu bleiben. Ihr bleibt gerettet, wenn ihr mit dem Herz einfach bei Gott bleibt. Wenn ihr das Ganze genießt, dann ist das kein Problem. Ihr müsst nicht tun, tun, tun. Und wenn ich nicht tue, dann euch fürchten. Es geht weiter. Galater 3, Vers 4. Oh, was ist? Vers 5, wo ist 4? Da. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch mal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut ihr das, weil ihr die Vorschrift des Gesetzes befolgt? Oder tut er das, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet hat? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Er sagt hier also, Freunde, schaut es nochmal. Es geht hier nicht darum, dass ihr tut, tut, tut. Es geht darum, dass ihr diese Beziehung zu Gott habt. Die Übersetzung für das griechische Wort pistis ist meistens Glauben. Das ist auch eine passende Besetzung. Es hat bei uns im Deutschen ein bisschen die Konnotation bekommen, Glauben ist ja nicht Wissen. Wenn mich jemand fragt, sag mal, wie ist das im Gesetz geregelt? Ich sage, ja, ich glaube, Artikel 123, genau, Wissen tue ich es nicht. Glauben ist nicht Wissen, ist bei uns die Konnotation. Es war damals nicht so. Das Wort Pistis im Griechischen lässt sich auch übersetzt mit Vertrauen. Deshalb gefällt mir diese Übersetzung hier so gut. Wenn wir das Vertrauen zu Gott haben, das ist das, was uns gerettet hält. Das ist das, was auch die Beziehung ausmacht, weil die Lieder vorhin waren total passend. Ich habe Freude, weil ich neu geboren bin. Es geht darum, dass wir auf Gott schauen und sagen, toll, den Maßstab, den der anlegt, den kann ich nie erreichen und wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Und deshalb schenkt mir Gott die Sachen. Wenn er sieht, wow, du hast Glauben, du willst eine Beziehung zu mir, du hast Vertrauen zu mir, dann schenkt er uns die Sachen. Und er nimmt als Beispiel Abraham. Das finde ich toll, weil Abraham war so der Urvater des Glaubens. Abraham war der Stammvater, der Erste vom Volk Israel und damit auch der Erste vom Christentum. Und Abraham war 75. Also mit 75, ne, ist man heute ja so Senior, aber halt noch nicht so richtig alt. Damals, da wurde kaum jemand 60. Abraham war 75, seine Freunde waren lange verstorben, seine Brüder waren lange verstorben. Abraham war 75 und Gott sagt zu ihm, so mein Lieber, jetzt wird es doch mal Zeit, in ein anderes Land umzuziehen. Ich sag dir dann auch, wohin es geht. Na denn? Also Abraham bricht auf. Abraham hat den Glauben, Abraham macht das. Gott sagt später, aber ich möchte, dass du das, was dir am allerwichtigsten ist, dass du das opfert. Und Abraham ist bereit dazu. Dann denke ich so, der Mann, der hatte den Lebensstil. Und Gott sagt, er hatte auch. Deshalb steht er als Vorbild. Aber ehrlich gesagt, der wurde nicht gerettet, weil er das gemacht hat. Sondern weil er den Glauben hatte, weil er die Beziehung und das Vertrauen zu Gott hatte. Und das finde ich stark, weil ich so denke, den Maßstab, den Gott hier aufruft, den kann ich nie erfüllen. Und weil ich ihn nie erfüllen kann, sagt Gott, genau. Muss doch gar nicht. Das Gesetz ist da, damit uns klar ist, was richtig und falsch ist. Das Gesetz ist da, damit wir verstehen, wie weit wir von Gott weg sind. Und damit wir es genießen. Genießen, dass wir gerettet sind, dass Gott uns vergibt. Weil für mich ist eher so, ich denke über so eine Sündenliste nach, die liest man zwangsläufig, mal länger in der Bibel liest. Und ich schütze mich dann lieber davor. Nee, ich lasse das lieber nicht an mich ran. Fühle mich besser. Aber natürlich, wenn ich das mache, bin ich auch nicht dankbar, dass Gott mir die Sachen vergeben hat, weil ich ja eigentlich ganz okay bin, also vom Kopf weiß ich zwar, aber gefühlte Dankbarkeit habe ich dann nicht unbedingt. Und hier geht es halt darum, die Sünden sind da, das ist ein Maßstab, den kann ich nicht erreichen. Und darum vergibt uns Jesus. Die Bibel lehrt uns, es gibt neben Gott auch eine böse Macht. Also es gibt nicht nur das Böse und böse Engel, es gibt auch eine böse Macht, er heißt Satan. Und er hat natürlich so seine Methoden. Eine davon ist zum Beispiel steht, aus Glauben bist du gerettet, du musst Glauben haben. Also was machen wir draus? Ich habe zwar nicht so viele Werke, die ich tun müsste, aber ich habe nicht genug Glauben. Dann habe ich auch einen Grund, mich verloren zu fühlen. Wenn ich mehr Glauben hätte, dann müsste ich mich mehr anstrengen. Und tatsächlich, häufig höre ich das, manchmal finde ich es auch selbst ähnlich, ja, also du musst mehr Glauben haben. Dann wird eine Stelle zitiert, Lukas 17, komm mal hier, Jesus sagt so, ihr müsst mehr Glauben haben, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Baum sagen, entwurzel dich, schmeiß dich ins Meer und er wird es tun. Die Stelle ist gut. Häufiger wird sie so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und aus dem Zusammenhang gerissen gelehrt, sodass wir es schaffen, uns deshalb dann gleich wieder schlecht zu fühlen, oder einige von uns, weil wir nicht genug Glauben hätten. Konsequenz, wir glauben, wir müssen uns einfach nur mehr anstrengen, um dahin zu kommen. Spannend ist allerdings, wenn man Lukas 17 mal im Zusammenhang liest. Lukas 17 ist nämlich, Jesus zeigt den Jüngern, wie hoch der Maßstab ist. Ja, wenn dein Bruder an der Sünde nicht und kommt, bitte um Verzeihung, vergib ihm, das musst du siebenmal machen. Und die so, Alter, das ist keine Chance. Der Maßstab ist für uns zu hoch. Stärke unseren Glauben. Dann kommt die Stelle mit dem Senfkorn und dann redet Jesus weiter und macht zwei Gleichnisse. Und da geht es darum, ihr sollt demütig sein und ihr sollt dankbar sein. Darum geht es. Aus Demut und Dankbarkeit wächst der Glauben. Es ist keine Frage von, wie so ein Kraftakt, ich muss disziplinierter sein, um mehr Glauben zu haben. Und wenn ich nicht genug Glauben habe, dann sollte ich mich schlecht fühlen und bezweifeln, ob ich vielleicht dann auch gerettet bleibe. Weil es geht um die Beziehung, es geht nicht um das Tun, um die eigene Disziplin etc. Nicht, dass was Schlechtes wäre, der Kern ist aber nicht, was ich tue. Der Kern ist, wie meine Beziehung zu Gott ist. Oder auch, ich sollte ja das und das machen. Und zwar nicht aus Pflicht, sondern weil mein Herz das. Aber wenn ich das jetzt nicht tue, dann zeigt das ja, mein Herz ist gar nicht da. Das ist dann das Problem. Also sehe ich so, die guten Werke im Christentum sollten ja nicht mehr ein Symptom der Dankbarkeit sein. Und wenn ich das Symptom nicht zeige, dann zeigt das irgendwie, mein Herz ist nicht da und wir fühlen uns schlecht. Satans Methode, uns zu zeigen, du bist schlecht, du bist aus Gnade gerettet worden, aber gerettet bleiben, ja, da musst du dich doch selbst mehr anstrengen. Und schon setzt es uns zu und wir haben so das Gefühl, oh nein, ich bin nie gut genug, einige von uns, ne? Ich bin nie gut genug. Und dann wird Gott mich auf Dauer nicht lieben. Und das macht vielen von uns total zu schaffen und das ist total schade, weil eigentlich geht es im Christentum darum, eine Beziehung zu Gott zu genießen, dankbar zu sein, dass Gott uns so sehr liebt, dankbar zu sein, dass Gott uns so sehr segnet, dankbar zu sein, dass wir wissen können, egal was ich alles falsch mache, Gott kommt darauf an, dem ich bin, dass ich es einsehe und sage, tut mir echt leid, ich kann deinen Maßstab gar nicht halten und Gott vergibt uns. Und die Dankbarkeit darüber ist total beflügelt. Es geht weiter in Galater 3, oder hatten wir schon Vers 8? Nee, ne? Ab Vers 8. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären wird. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzen setzen, die stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Ich finde diese Beschreibung sowas von passt. Wer sich permanent gedrängt fühlt, ich muss das doch alles machen, der steht unter einem Fluch. Das macht dann sowas von kaputt. Der steht unter einem Fluch, weil er sich halt ablenken lässt von diesem Bild, es geht darum, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, dass ich dankbar bin, dass Gott mir vergibt und nicht, dass ich mich ständig bemühe, ich muss nur disziplinierter sein, dann werde ich auch mehr Freude haben, mehr Frieden haben, mehr Pipapo. Eine total passende Stelle und natürlich, wenn man über das Thema Gnade redet, brauchen wir auch Römer dazu, Römer 5. Römer. Römer 5, ab Vers 1. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. In der Stelle steckt wahnsinnig viel drin. Ich finde sie total klasse. Erstens geht es wieder darum, nachdem wir durch Glauben gerecht erklärt wurden. Nun bin ich ja kein Jurist, aber es gibt offensichtlich da im Strafrecht 3 Stufen. Das eine ist schuldig, das zweite ist freigesprochen, das dritte ist gerecht gesprochen. Gerecht heißt sowas, rechtschaffen, eine andere Übersetzung. Du bist okay, du bist sogar vorbildlich. Also es geht nicht nur unschuldig, freigesprochen, mit Mühe, ne? Und dann gerecht gesprochen. Und er sagt, durch Glauben seid ihr jetzt nicht nur weg von, okay, die Schuld ist vergeben, ihr seid sogar gerecht gesprochen, rechtschaffen. Ein Riesengeschenk. Und auch, wenn wir es gar nicht geschafft haben, so vorbildlich zu sein, wie wir sein sollten, uns deshalb vielleicht schlecht fühlen. Das Zweite, was mir an der Stelle so wahnsinnig gut gefällt, ihr seid errecht geklärt werden und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Und ich merke, unsere Gesellschaft ist ja ständig von Hektik getrieben. Ich habe einen Job, der ist sehr hektisch, wo immer viele Dinge gleichzeitig laufen. Das ist auch interessant und macht Spaß, aber Hektik. Und es produziert in mir immer eine Unruhe und einen Unfrieden. Und mein Traum, Frieden mit Gott. Und häufig denke ich zu wenig drüber nach, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Ich denke mir über den ganzen Alltagskram nach, die Probleme in der politischen Welt, die Probleme in der Wirtschaftslage und die Probleme, die ich in der Gemeinde mitkriege und lauter Probleme. Frieden mit Gott. Das ist das Rezept hier, ebenfalls durch Glauben. Auf dem Weg hier heute, ich habe dann gebetet, lange Busfahrt, meine S-Bahn fuhr nicht, die Regel kam verspätet. Ich habe gebeten, als erstes fiel mir dann wieder auf, die ganzen Probleme und Pipapau und hier und da. Und ich habe so eine gute Viertelstunde gebraucht, bis ich mal weg war davon. Und hinzu, Gott ist toll, Frieden mit Gott, Gott ist großartig, Gott loben. Eine Viertelstunde habe ich gebraucht, Frieden mit Gott, das ist Ziel von dieser Geschichte mit dem Glauben und freigesprochen werden und dann rechtschaffen sein. Das Zweite, Zugang zur Gnade und das Dritte, die Gnade, in der wir stehen, steht hier in Vers 2. Und auch das finde ich klasse. So, mein Selbstwertgefühl ist nicht, ich habe das und das und das geleistet, genau genommen sollte nicht so sein. Ich bin halt darauf konditioniert, dass es auch sein sollte. Das habe ich geleistet und deshalb bin ich ja dies, das und jenes. Es geht halt darum, Frieden zu Gott zu haben, weil wir diesen Glauben haben, weil wir diese Beziehung haben. Dadurch werden wir gerecht und nicht dadurch, dass wir all die schönen Dinge tun, die irgendwie auch ganz wichtig sind. Unsere Beziehung zu Gott hängt nicht davon ab, ob wir diese ganzen Dinge tun, die so wichtig sind, sondern haben wir die Beziehung zu Gott zu sagen, ich akzeptiere, das ist der Maßstab, ich winde mich nicht raus, ich bin dankbar, dass du mir vergibst und dadurch habe ich Frieden mit dir. Und das, was wir tun, ist halt eine Stufe weniger wichtig. Das mag das Symptom sein, aber selbst wenn wir das Symptom nicht zeigen, heißt es nicht, dass Gott uns nicht lieben würde, heißt es nicht, dass Gott uns nicht segnen würde, heißt es nur, es gibt Gnade für uns, aus Gnade sind wir gerettet, wir müssen nicht viel dafür tun. Römer 5 ist weiter extrem dicht, deshalb gehen wir nicht alles durch, zumindest nicht heute. In Vers 8 machen wir mal weiter bei Römer 5. Gott hingegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt geworden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn von dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann kann es doch jetzt überhaupt keine Frage sein, als dass durch Christus jetzt auch wir die Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind mit Christus und wo Christus auferstanden ist und lebt. Und auch hier wieder, die ganzen Dinge, die wir falsch machen, die sind falsch. Und im Alten Testament haben wir gesehen, für Sünde musste es Opfer geben. Und es wurden Tiere geopfert. Die Tiere wurden geopfert unter anderem, damit wir das heute lesen und sagen, Sünde ist wirklich schlimm. Dafür mussten damals unschuldige Tiere sterben. Das hat einen Sinn, dass die gestorben sind. Nämlich, dass wir sehen, wie schlimm Sünde ist und warum Jesus für uns sterben musste. Und dann können wir wissen, dass ich diese und jene Dinge nicht gemacht habe, ist eben nicht egal, aber Jesus ist schon dafür gestorben. Die Schuld ist bezahlt, ich kann mich frei fühlen. Es ist nicht egal, Jesus ist dafür gestorben, ich kann mich frei fühlen. Und auch hier bei den Römern geht Paulus wieder darauf ein, ähnlich wie schon bei den Galatern, wo er meint, Leute, Am Anfang hatten wir keine Beziehung zu Gott. Wir waren gerade so in Feindschaft zu Gott. Da hat er uns schon vergeben, aus Gnade. Jetzt haben wir eine Beziehung zu Gott, sind seine Kinder, und jetzt haben wir schon wieder die Befürchtung, uns wird vielleicht nicht vergeben, wir sind mit Gott nicht im Reinen, weil wir dies und jenes unterlassen haben. Und tatsächlich sagt er hier, nee, ist nicht so. Also wenn Gott uns schon gerettet hat, als wir noch Sünder waren, jetzt wo unsere Sünden vergeben worden sind, wieso sollte er uns jetzt fallen lassen? Und ich weiß, für viele von uns ist es ein Thema, wo wir so, ja, vom Kopf, ich weiß, von dem, wie wir uns leicht fühlen, aufgrund unserer Konditionierung, ist es schwierig für uns. Und deshalb schreibt es hier Paulus an mehrere Gemeinden mit der guten Nachricht, uns ist vergeben, weil Gott uns so liebt, uns ist vergeben aus Gnade. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen und ganz viele Dinge machen. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Damit enden viele Briefe, auch die Offenbarung und damit das Neue Testament. Und es leitet uns über zum Abendmahl. Abendmahl ist die Zeit, wo wir an Jesus denken können, dass er für uns gestorben ist, damit wir genau diese Beziehung zu Gott haben können. Damit genau die Dinge, die uns von Gott trennen und die ihm nicht egal sind, damit die vergeben werden können und wir frei sein können, eine Beziehung zu Gott haben. Jesus musste dafür einen furchtbaren Tod sterben und das hat er gemacht, weil er uns liebt. Lasst uns im Abendmahl dran denken. Und das Abendmahl steht wieder außen, wir stehen wieder auf, Corona-konform. Und holen es uns. Wir beten. Jesus, danke, dass du für uns gestorben hast. Danke, dass dein Herz ist. Du möchtest, dass wir deine Freunde sind. Du möchtest mit uns eine Gemeinschaft. Du möchtest eine enge Beziehung zu uns. Und nicht, indem wir ganz, ganz, ganz viel leisten, so wie wir es tun müssen, um unsere Schulabschlüsse und Uniabschlüsse und guten Jobs zu kriegen, sondern einfach, indem wir dir vertrauen, indem wir dankbar sind, indem wir dein Geschenk annehmen und die Liebe genießen, die du für uns hast. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke, dass du uns nie aufgibst, dass du nie sagst, Mann, ey, seit 30 Jahren machen die das und immer noch. Du bist nicht so, wir würden so sein häufig. Du bist nicht so und dafür danken wir dir. Und wir beten, dass wir das im Herzen haben können und dass wir mit dir wandeln können und genießen können, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Amen.